Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Nach dem Attentat in Straßburg schwebten die Menschen in der Region weiter in Angst, denn der Täter war der Polizei entwischt und nicht zu finden. 2 Tage war der Mann auf der Flucht, der mindestens 3 Menschen getötet haben soll. Jetzt ist er offenbar selbst tot. Vor knapp einer Stunde kam die Meldung, die Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter in Straßburg aufgespürt, gestellt und erschossen. Erste Einzelheiten von Matthias Wert.
Die Eilmeldung um kurz nach 21 Uhr war knapp. Die Polizei habe Sherif Shekat, dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg, neutralisiert. Er hatte sich im Stadtteil Neudorf in Straßburg in einer Lagerhalle versteckt, wo die Polizei ihn nach Hinweisen stellte. Laut Polizei eröffnete Shekat das Feuer. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem ein Polizist den 29-Jährigen erschossen habe. Die eingesetzten Polizisten seien unverletzt. Das ganze Gebiet ist nun abgesperrt. Überall Einsatzkräfte der Spezialeinheit RAID. Vorgestern Abend soll der mutmaßliche Attentäter willkürlich auf Menschen in der Innenstadt geschossen und auf sie eingestochen haben. 3 Menschen starben, einer sei hirntot, es gab mehrere Verletzte, einige schweben noch immer in Lebensgefahr. Nach der Tat war Shekat geflohen und hatte sich offenbar in Neudorf versteckt gehalten. Schon am Nachmittag hatte es dort eine Polizeiaktion gegeben. 49 Stunden nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter nun gestellt und von der Polizei erschossen.
Friederike Hofmann in Straßburg. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand der Dinge vor Ort?
Also wir stehen hier direkt vor der Absperrung, etwa 100 Meter von dem Ort entfernt, wo der mutmaßliche Attentäter niedergeschossen wurde. Er soll das Feuer eröffnet haben und dann beim Gegenfeuer von Spezialkräften niedergestreckt worden sein. Das französische Fernsehen zeigt Bilder, wie er in einem Hauseingang liegt. Das ist eine Straße, die wirkt jetzt relativ ruhig. Hinten sind überall Einsatzkräfte und hier um uns herum fallen unfassbar viele Einsatzkräfte herein. Es ist ein bisschen chaotisch hier an der Stelle und wir müssen mal sehen, wie das sich hier weiterentwickelt.
Weiß man denn schon mehr darüber, wie die Polizei dem Gesuchten auf die Spur gekommen ist?
Also so ganz klar ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir waren ja heute auch in dem Viertel unterwegs. Da gab es schon Durchsuchungen. Es gab ja heute mehrere Aktionen hier in Straßburg. Also es war hier relativ viel los. Das ganze Viertel war abgesperrt. Was jetzt klar ist, ist, dass der mutmaßliche Attentäter sich wohl in einem Lagerhaus versteckt haben soll, hier in der Nähe. Und niedergeschossen ist er wohl auf der Straße worden. Also hier sind noch ein paar Dinge unklar, aber wir werden sehen, wie es der Abend hier entwickelt.
Friederike Hofmann in Straßburg. Soweit erstmal fürs Erste. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Und inzwischen hat sich auch der französische Innenminister Castaner in Paris zu den Ereignissen in Straßburg geäußert. Er trat vor wenigen Minuten vor die Presse. Matthias Wert in Paris. Was hat er denn dabei auch gesagt?
Ja, er hat nochmal Einzelheiten zu der Aktion gerade mitgeteilt. Er sagte, eine Polizeipatrouille sei durch das Viertel patrouilliert, habe dann einen Mann aus dem Gebäude kommen sehen, der wie der Gesuchte aussah, hatten versucht, ihn festzunehmen. Der habe sich aber sofort umgedreht und das Feuer eröffnet. Daraufhin hätten sie zurückgeschossen und den Tatverdächtigen erschossen. Er hat sich offenbar in dieser Gegend versteckt gehalten, schon die ganze Zeit. Es gab ja auch Vermutungen, dass er nach Deutschland möglicherweise geflohen sei. Das ist nicht der Fall gewesen. Der Innenminister hat dann gesagt, er sei persönlich auch vor Ort gewesen, kurz danach, und habe mit den Einsatzkräften gesprochen. Er habe ihnen zu dem Fahndungserfolg gratuliert. Nun sei der Leichnam des Getöteten unterwegs und werde nochmal endgültig identifiziert. Das ist ja wichtig, das muss ja auch geschehen. Und er hat gesagt, er hat umgehend den Premierminister in Paris über den Ablauf der ganzen Sache informiert.
Matthias Wert, vielen Dank für diese aktuellen Informationen nach Paris. Ja, der Tatverdächtige ist also tot, aber der Fall muss weiter aufgearbeitet werden. Es stehen ja noch viele Fragen im Raum. Zum Beispiel, handelte der Täter allein oder gab es Komplizen? Vor dem Einsatz am Abend, wir haben es eben auch schon gehört, hat es tagsüber bereits Großeinsätze der Polizei in mehreren Städten auch gegeben, bei denen eine weitere Person aus dem Umfeld von Sherif Shekat festgenommen worden war. Und auch eine weitere Frage ist offen. Wie kann es eigentlich sein, dass der mutmaßliche Attentäter von Straßburg in unserem Nachbarland Frankreich als islamistischer Gefährder aufgeführt war, hier bei uns aber nicht? Michael Stempfle.
Jetzt sind sie gerüstet. die Bundespolizisten an der deutsch-französischen Grenze bei Kehl. Vor dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hatten sie eine entscheidende Information nicht, dass Sherif Shekat, der mutmaßliche Attentäter, radikalisiert war, also zu einem Anschlag fähig. Dabei gibt es für die europäischen Länder, die zum Schengen-Raum gehören, die Möglichkeit der elektronischen Fahndung. SIS, das Schengener Informationssystem. Eine Datenbank für Sicherheitsbehörden mit Angaben zu Kriminellen und Terroristen. Der Datenaustausch auch zu Shekat jedoch nicht verpflichtend.
Was ich sehr bedauere, ist, dass die Franzosen richtigerweise ihn im Schengener Informationssystem eingespeist haben als Fahndung, aber nicht mit dem Merker Terror. Das heißt, der deutsche Polizist oder Grenzpolizist, der ihn aufgegriffen hätte, hätte gar nicht gewusst, dass es sich um einen Terrorgefährder handelt.
Darüber hinaus gibt es in Den Haag eine übergeordnete Polizeibehörde, Europol, eine Agentur der EU. Auch sie soll eigentlich Informationen zu Terrorverdächtigen austauschen. Auch von ihr hat Deutschland offenbar nichts über die Radikalisierung von Shekat erfahren.
Wir wissen bei Europol, dass nur eine Handvoll Staaten überhaupt Europol entsprechende Informationen gibt. Und insofern ist die dortige Terrorismusbehörde nur dafür da, Online-Propaganda zu bekämpfen und sich um ausländische Kämpfer zu kümmern.
Deutsche Sicherheitsbehörden mangelhaft informiert. Trotz der Nachrichtendienste. Auch sie tauschen sich international aus, wie hier in Berlin. Informell über die CTG, die Counter-Terrorism Group. Aber auch ganz offiziell. Der deutsche Gerhard Konrad ist Chef von INTSEN, einer EU-Behörde, die Daten einzelner Dienste bündelt. 2 Jahre nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt nichts gelernt. Der Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz erschüttert über die Parallelen zu Straßburg.
Auch da haben wir es mit einer Person zu tun, die polizeilich bekannt war, wegen vieler Straftaten mehrfach im Gefängnis gesessen hat. Und es offensichtlich aber auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse gab und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt, dieser Person eben vorher habhaft zu werden.
Jetzt kommen sie wieder, die Forderungen nach einem effektiveren Datenaustausch.
Warum haben wir kein europäisches Bundeskriminalamt oder FBI?
Jetzt ist es an der Zeit, dass einzelne Staaten zumindest mal vorangehen.
Ein besserer Datenaustausch für die Polizei, eine wichtige Voraussetzung, um Anschläge verhindern zu können.
Bislang musste sie immer gehen, wenn die anderen über ihr Land und dessen Austritt sprachen. Seit fast 2 Jahren verhandelt Großbritannien mit der Europäischen Union über den Brexit. Doch nie redeten die restlichen 27 EU-Staats- und Regierungschefs direkt in großer Runde mit der britischen Premierministerin Theresa May. Das war Sache der Unterhändler. Doch nun, da ein Austrittsabkommen auf dem Tisch liegt, gab es beim EU-Gipfel heute den ersten direkten Austausch mit allen darüber. Ein Tag nach ihrem überstandenen Misstrauensvotum in der eigenen Partei reiste May also hoffnungsvoll nach Brüssel, ihren Amtskollegen weitere verbindliche Zugeständnisse abgewinnen zu können, die dem britischen Parlament eine Zustimmung zum Brexit-Abkommen schmackhafter machen könnten. Doch die Begeisterung darüber in Brüssel ist überschaubar. Michael Grütz.
Theresa May verlässt am Abend den Gipfel und die Frage ist, ob die anderen Staats- und Regierungschefs für sie noch ein Bonbon in der Tüte haben. So formuliert es zuvor noch ein Diplomat. Beim Dinner darf sie noch schildern, welche Art Bonbon sie noch benötigen könnte. Ich glaube, wir brauchen politische und rechtliche Sicherheit. Wir müssen die Bedenken der Parlamentarier verringern. Theresa May und die Briten gehen, aber was kann man ihnen noch mitgeben? Darüber beraten die restlichen 27 beim Café, wie es ausdrücklich hieß. Klar ist nur, der Austrittsvertrag bleibt, wie er ist.
Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können. Man kann natürlich darüber reden, ob es noch zusätzliche Versicherungen geben soll.
Aber schon heute, Theresa May hat wenig Illusionen. Ich erwarte keinen sofortigen Durchbruch, aber ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich mit der Arbeit anfangen können für die notwendigen Zusicherungen. May muss also womöglich warten. Die Briten sind in der Brexit-Frage zutiefst gespalten. Auch hier in Brüssel immer wieder Demonstrationen, so auch heute beim Gipfel. Schwachsinn Brexit rufen sie. Überzeugte britische Europäer schildern, wie sich das Unbehagen vieler Landsleute gegenüber Brüssel über Jahre aufgestaut hat. Immer wenn ich nach Hause auf die Insel gefahren bin, waren sie dort weniger enthusiastisch. Und Stück für Stück wurde aus dem fehlenden Enthusiasmus eine feindliche Stimmung. Viele in London trauen der EU nicht mehr über den Weg. Deshalb wollen sie den sogenannten Backstop verhindern. Eine Auffanglösung, nach der das Vereinigte Königreich in der Zollunion bleibt, solange man sich nicht auf die künftige Zusammenarbeit mit der EU geeinigt hat. Manche glauben, die EU lege es genau darauf an. Das Vereinigte Königreich denkt, dass der Backstop unvermeidlich ist und dass er auf jeden Fall kommt. Ich sage euch eins, niemand in der EU, der klar denken kann, will den Backstop, denn er ist nicht nur schlecht für das Vereinigte Königreich, sondern auch für die EU. Und genau das könnte man Theresa May nochmal versichern. Ob dieses Bonbon oder noch ein anderes heute schon in der Tüte ist und ob das auch ausreicht, das ist weiter fraglich.
Und deshalb müssen wir das weiter vertiefen. Markus Preis beim EU-Gipfel in Brüssel. Wie ist Ihrer Meinung nach der Abend denn für Theresa May gelaufen?
Ja, Theresa May ist seit gut einer Stunde weg und jetzt sitzen die 27 Staats- und Regierungschefs alleine da und reden darüber, was man eben aus diesem Auftritt von Frau May machen will. Und offenbar sind sie in die Textarbeit eingestiegen. Man hört, dass sie in kleinen Gruppen zusammensitzen und Formulierungen zumindest mal aufschreiben, was man denn den Briten zusichern könnte. Es ist noch unklar, ob es dann wirklich sogenannte Schlussfolgerungen gibt. Was man hört, ist, dass Theresa May in der Runde gesagt hat, dass sie in Großbritannien einen Deal hinbekommen kann, denn es gibt etwas, was das auch das Parlament in London verbindet, nämlich eine Mehrheit derjenigen, die die EU mit einem Deal verlassen wollen. Und sie braucht jetzt eben gewisse Versicherungen, um die Leute da noch stärker zu motivieren. Sie hat offenbar gefordert, dass wenn die EU schon nicht den Backstop, den berühmten für Nordirland, zeitlich befristen will, dass man doch stattdessen sagen könnte, wann denn ein Freihandelsvertrag stehen sollte. Die EU, wie gesagt, überlegt jetzt, ob man das machen kann. Und es gibt noch eine weitere Überlegung an diesem heutigen Abend, ob man das Ganze jetzt schon sagt oder ob man das eventuell zweistufig macht, also heute Abend schon mal sagt, wir arbeiten dran und dann erst im Januar diese Zusage wirklich gibt oder diese Erklärung. Der Hintergedanke dahinter ist, man möchte diesen positiven Effekt möglichst nah natürlich an dem Abstimmungsdatum in Großbritannien haben und nicht die Gefahr laufen, dass dieser Vorschlag und diese Erklärung jetzt 4 Wochen lang zerredet wird und Frau May dann nochmal mit neuen Forderungen kommt.
Die EU also in der Textarbeit, aber was kann die EU denn Theresa May wirklich jetzt noch anbieten?
Naja, also die Formulierungen, die man da verwenden würde, die sind zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen eine ambitionierte Partnerschaft in der Zukunft haben. Das heißt, eine, in der sich auch Großbritannien wohlfühlt, dass man bereitsteht, möglichst schnell die Verhandlungen aufzunehmen. Also das sind sozusagen nochmal Klarstellungen zu diesem Text, den es in London gibt. Und heute hat man fast ein bisschen das Gefühl, hier trifft nicht Theresa May auf den Rest der EU, sondern 28 EU-Regierungschefs arbeiten zusammen gegen die Hardline-Brexit-Befürworter im Parlament in London.
Markus Preis, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Brüssel. Der Streit über den umstrittenen Paragraphen 219a geht weiter, auch nach dem gestern präsentierten Kompromiss der Großen Koalition. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Riewer.
Die Kirchen begrüßten die Einigung von Union und SPD beim umstrittenen Paragraphen 219a. Aus der Opposition hieß es, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche sollte nicht ergänzt, sondern abgeschafft werden. Der Gesetzentwurf soll nun ausformuliert und dann in den Fraktionen beraten werden. Der Rundfunkbeitrag in Deutschland verstößt nicht gegen EU-Recht. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Nach Auffassung der Richter musste der Beitrag bei seiner Einführung 2013 auch nicht von der EU-Kommission genehmigt werden. Zur Begründung hieß es, er unterscheide sich nicht erheblich von der davor fälligen Rundfunkgebühr, welche die Kommission bereits 2007 genehmigt hatte. Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank sollen die Konjunktur ankurbeln und für einen stabilen Euro sorgen. Jetzt werden sie zum Ende des Jahres eingestellt. Das hat der EZB-Rat heute beschlossen. Seit März 2015 hat die EZB dann rund 2,6 Billionen Euro in Anleihen von Unternehmen und Staaten investiert. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die EZB fährt eine ihrer wichtigsten Krisenhilfen zurück. Die Stützungspolitik aber geht in abgeschwächter Form weiter. Bis dato hat die EZB Anleihen im Wert von 2,6 Billionen Euro erworben. Zum Jahreswechsel 2019 wird sie keine neuen Anleihen mehr aufkaufen, den großen Anleihebestand aber wird sie behalten. Denn mit dem Geld aus auslaufenden Papieren kauft sie gleich wieder neue. Eine Entlastung für verschuldete Euroländer. Es bleibe bei einer ersten Zinserhöhung frühestens im Sommer 2019, so EZB-Chef Draghi. Dieser Termin aber dürfte sich eher weiter nach hinten verschieben. Sparer und Anleger müssen sich also weiter gedulden. Der Grund, die EZB rechnet mit weniger Wirtschaftswachstum. Zugleich sind die Risiken wegen des Brexit, des Handelskonflikts und des Schuldenstreits mit Italien deutlich gestiegen. Dies spricht gegen höhere Zinsen. Anleger begrüßen, dass die EZB angesichts der politischen Problemlagen eine ruhige Hand behält. Doch Kritiker sagen, die geldpolitische Wende der EZB komme viel zu spät.
Die Börsendaten in Frankfurt am Main schloss der Leitindex DAX mit 10.925 Punkten leicht im Minus. In New York stieg der Dow Jones Index um 70 Punkte und beendete den Handel mit 24.597 Zählern.
Wenn es um einen Termin beim Arzt geht, dann ist es ja oft schon ein Erfolg, wenn man es überhaupt bis zum Wartezimmer geschafft hat. Besonders, wenn es darum geht, bei Fachärzten wie Orthopäden oder Radiologen unterzukommen. Ein sogenanntes Terminservice-Gesetz aus dem Hause von Gesundheitsminister Jens Spahn soll nun Linderung verschaffen. Gesetzlich Versicherte sollen damit schneller an Termine kommen. Um das zu erreichen, sollen niedergelassene Ärzte mindestens 25 Sprechstunden pro Woche statt bisher 20 anbieten. Mindestens 5 offene Sprechstunden, also ohne vorherige Terminvereinbarung, müssen bestimmte Fachärzte wie Frauen- oder Hals-Nasen-Ohrenärzte ermöglichen. Für die Zusatzangebote soll es dann aber auch mehr Geld geben. Und zwar mindestens 5 Euro sollen Hausärzte für die erfolgreiche Vermittlung eines dringenden Facharzttermins erhalten. Und Zuschläge soll es auch für die Mehrarbeit ab der 20. Wochensprechstunde oder die bewusste Niederlassung auf dem Land geben. Ole Hilgert und Andreas König.
Ich würde eher dann das Kreuzchen hier machen.
Ja, gut.
Und das komischerweise zunehmend nachts.
Sprechstunde in der Hausarztpraxis. Rita Born hat Herzrhythmusstörungen. Den Termin bei ihrer Allgemeinmedizinerin hat sie problemlos bekommen. Wartezeiten bei einem Facharzt sind oft deutlich länger.
Also der Augenarzt mindestens ein halbes Jahr. Es sei denn, man ist akut erkrankt. Auch der Kardiologe ist nicht gleich griffbereit. Der Nephrologe geht's ein bisschen schneller.
Ein Problem besonders auf dem Land. Karin Harre betreibt ihre Praxis seit 25 Jahren in Walsleben, einem Dorf im Norden von Brandenburg. Oft muss sie Patienten zu einem weit entfernten Facharzt schicken.
Die Patienten müssten ein bisschen besser strukturierter verteilt werden, sodass die gar nicht so schlimme Krankheiten haben, erstmal beim Hausarzt behandelt werden und dann geguckt wird, wo muss der eigentlich hin.
Schnellere Vermittlung an Fachärzte, das soll das geplante Gesetzespaket über telefonische Terminservicestellen ermöglichen. Außerdem will Gesundheitsminister Spahn die Ärzte mit finanziellen Anreizen motivieren.
Für die Annahme neuer Patienten, für eine schnellere Terminvergabe wird es in Zukunft zusätzlich Geld geben. Es soll sich natürlich auch lohnen. Es soll niemand bestraft sein, wenn es darum geht, neue Patienten anzunehmen. Es gibt zusätzlich eine Vergütung bei der Hilfe der Vermittlung eines Facharzttermines für den Hausarzt.
Zudem sollen niedergelassene Ärzte zu mehr Sprechstunden verpflichtet werden. Krankenkassen befürworten das, doch in der Ärzteschaft regt sich Protest. Viele empfinden die Pläne als Bevormundung.
Weil man hier schon den Eindruck gewinnt, Politik möchte in Praxen reinregeln. Und ich glaube, jeder Arzt und Psychotherapeut ist davon überzeugt, dass er am ehesten weiß, wie er seinen Praxisablauf im Sinne seiner Patienten optimal gestalten kann.
Karin Harre teilt diese Kritik. Aus Sicht der Landärztin sollte jede Praxis ihre wöchentlichen Sprechstundenzeiten unabhängig bestimmen dürfen.
Das halte ich auch für übertrieben, ja, weil ich finde, das sind, gerade weil die Dinge auch von Region zu Region ja unterschiedlich sind, von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen verschieden sind, ist es schon wichtig, dass die vor Ort, die da sind, das selber entscheiden.
Reichlich Diskussionsbedarf also beim komplexen Terminservice- und Versorgungsgesetz. Viel Zeit für Veränderungen bleibt nicht. Im Frühjahr soll es in Kraft treten.
Und in Berlin begrüße ich Stefan Edgeton, Gesundheitsexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend, Herr Edgeton.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Der Arzt soll mehr Service anbieten. Braucht es da wirklich ein Gesetz, um ihn dazu zu zwingen?
Das sollte eigentlich nicht notwendig sein, auch dass Ärzte für gesetzlich Versicherte mindestens 25 Stunden in der Woche zur Verfügung stehen, sollte eigentlich auch nicht durchs Gesetz erfordert werden. Es ist aber leider notwendig, denn wir haben festgestellt, dass Ärzte durchaus auch unter 20 Stunden gelegentlich zur Verfügung stehen. Da sind jetzt heute gerade neue Zahlen veröffentlicht worden.
Aber glauben Sie wirklich, dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass Kassenpatienten, gesetzlich Versicherte, schneller an Termine kommen?
Kommt drauf an, welche. Die akut etwas benötigen, einen Arzttermin benötigen und über die Terminservicestellen gehen, die kommen möglicherweise schneller an einen Termin, weil sie auch attraktiver sind für die Ärzte. Die Ärzte kriegen das extra vergütet und außerhalb des Budgets. Für die chronisch Kranken, die schon bei dem Arzt in Behandlung sind, kann es aber möglicherweise dazu führen, dass die statt im Quartal nur halbjährlich einbestellt werden. Das muss nicht immer vom Nachteil sein, aber die haben eventuell das Nachsehen.
Aber auch wenn es extra vergütet wird, wenn eine Praxis überlaufen ist, dann können doch auch 5 Euro Vermittlungsprämien oder sowas nichts daran ändern.
Na, wir wissen einfach, dass Ärzte auch Zeiten freihalten, zum Beispiel für Privatversicherte. Und wenn es für sie attraktiv ist, gesetzlich Versicherte zu versorgen, dann werden hier möglicherweise Zeiten abgezwackt von den Privatversicherten für die gesetzlich Versicherten. Und das wäre ja durchaus wünschenswert.
Ein anderes großes Problem sind fehlende Ärzte auf dem Land. Gemeinden ködern ja jetzt schon mit Praxen ohne Miete und allerlei anderen Vergünstigungen Ärzte. Aber trotzdem klappt es oftmals nicht mit der ausreichenden ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Was würde Ihrer Meinung nach denn helfen?
Ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wir müssen die Bedarfsplanung, also die Verteilung der Arztsitze, verbessern. Die Zahlen, die da zugrunde liegen, die sind nicht mehr zeitgemäß. Dazu haben wir auch eigene Vorschläge gemacht, aber ein Arztsitz kann auch frei bleiben, wenn die Gegend, in der er liegt, nicht attraktiv ist. Das heißt, hier müssen sich Gemeinden auch überlegen, wie können sie einen Arzt gewinnen, wie können sie Rahmenbedingungen, Kinderbetreuung, Arbeitsplatz für den Partner verbessern. Und gerade junge Ärzte wollen sich häufig auch nicht gleich sofort niederlassen, also eine Praxis eröffnen, sondern für die ist ein Angestelltenverhältnis attraktiv. Da brauchen wir attraktive medizinische Versorgungszentren, gerade auf dem Land. Und hier macht das Gesetz das Leben den Versorgungszentren, glaube ich, eher schwerer als leichter.
Das heißt, es kann nicht nur gesetzlich geregelt werden, sondern es müssen auch die Gemeinden attraktiver werden für potenzielle Ärzte.
Absolut. Die Gemeinden haben ein hohes Interesse daran, denn das hängt der Arzt. Die Arztpraxis ist ein Teil der Gesamtinfrastruktur. Da gehört der Laden, die Apotheke, eventuell noch ein Logopäde oder ein Physiotherapeut dazu. Da kann man zum Beispiel auch Leistungen zusammenführen in Gesundheitshäusern. Und das ist eine Aufgabe, die die Kommunen haben, in ihrer Regionalplanung das auch zu berücksichtigen.
Um das Problem anzugehen, denkt Gesundheitsminister Spahn auch über Arztbusse nach, den Doktor auf Rädern also im ländlichen Raum. Wirklich Hilfe oder ist das nur ein Trostpflaster?
Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Was sich wahrscheinlich eher durchsetzt und in manchen Regionen ja auch erfolgreich schon ausprobiert wird, ist die Gemeindeschwester, die vor Ort ist, die ansprechbar ist und die dann die Informationen, die der Arzt benötigt, zum Beispiel über Telemedizin, an den Arzt weitergibt und der Arzt dann die Behandlung aus der Ferne übernimmt. Dafür braucht es natürlich auch die entsprechende Breitbandausstattung, damit der Arzt auch mit der Gemeindeschwester und mit den Patienten gescheit kommunizieren kann.
Und liegt das Problem vielleicht auch daran, dass wir in Deutschland zu schnell bzw. zu häufig zum Arzt gehen, also bei jeder Kleinigkeit, und wir deshalb so ein Problem haben mit überfüllten Warteräumen?
Das ist so. Die freie Arztwahl ist in Deutschland hoch im Kurs. Und wir haben nicht wie in anderen Ländern zum Beispiel ausgebildete Pflegekräfte, die viele Bagatellerkrankungen selber behandeln, ohne dass man einen Arzt sehen muss. Wir haben auch kein Gatekeeping-System, wie man das neudeutsch sagt, also dass der Hausarzt ganz klar steuert, wer zum Facharzt geht und wer nicht, sondern da steuern sich die Patienten selber hin. Die Schwelle ist relativ niedrig und auch die Abschaffung der Praxisgebühr hat diese Schwelle noch mal weiter abgesenkt.
Stefan Edgeton, Gesundheitsexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Gerne.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Das neue Terminservicegesetz vom Gesundheitsminister. Dazu ein Kommentar von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk.
Verstehe einer die Christdemokraten. Viele trauern jetzt Friedrich Merz hinterher, rennen ihm nach, weil er ach so sehr fehle. Aber Sie sollten Ihre Aufmerksamkeit mal auf den anderen Verlierer des Parteitags richten, auf Jens Spahn. Der redet nicht nur davon, dass er seiner Partei auf Wunsch zur Verfügung stehe. Spahn arbeitet einfach. Und zwar nicht nur für seine CDU, nein, er tut was fürs Land. Es gibt Unterversorgung im deutschen Gesundheitssystem. Es gibt zu lange Wartezeiten. Ärztevertreter leugnen das. Sie sprechen von gefühlten Problemen. Das ist erstens dreist und zweitens unsinnig. Denn in der Politik ist ein Problem auch dann eines, wenn man es nur fühlt. Das Problem mit den Wartezeiten ist alt. Die ärztliche Selbstverwaltung wäre zuständig, aber weil sie es leugnet, kann sie es logischerweise auch nicht lösen. Seit 2016 gibt es jetzt die Terminservicestellen. Viele davon schaffen es aber nicht mal, ihre eigenen Öffnungszeiten zu organisieren, geschweige denn Termine bei Ärzten. Der Gesundheitsminister erhöht jetzt behutsam den Druck auf die Ärzteschaft, ihrem Versorgungsauftrag endlich nachzukommen. Mehr Zeit für Kassenpatienten, immer erreichbare Terminservicestellen, das alles ist richtig. Wobei Spahns Gesetzentwurf auch problematische Teile hat. Dass man künftig einen Gutachter sehen soll, bevor man einen Psychotherapeuten sehen darf, das könnte Leute mit psychischen Problemen davon abschrecken, überhaupt noch Hilfe zu suchen. Mal sehen, ob Spahn sein Wort vom Parteitag hält, dass er sich besseren Argumenten niemals verschließen werde. Ob Jens Spahn ein guter CDU-Chef wäre, weiß niemand. Ein guter Minister ist er auf jeden Fall.
Achim Wendler kommentierte. In Deutschland wird gerade der Start eines digitalen Bezahldienstes als großer Schritt gefeiert. Aber wahrscheinlich würden über die jubelnden Zeilen hierzulande viele Afrikaner einfach nur lachen. Denn auf dem Kontinent, dem der Westen oft mit großen Worten wirtschaftliche Hilfen für die Zukunft anbietet, ist in vielen Ländern Bezahlen mit dem Smartphone längst keine große Sache mehr. Und die Netzabdeckung oftmals der in Deutschland weit voraus. So ist es auch wenig verwunderlich, dass die Digitalkonferenz Republika, einst in Deutschland gegründet, nun in den kommenden 2 Tagen in Ghana stattfindet, um die Netzgemeinde noch näher zusammenzubringen. Über digitalen Fortschritt made in Africa, Caroline Hoffmann.
Nairobi, Kenias Hauptstadt. Modern, laut und voller Chancen. Mobilfunk und Digitalisierung treiben die Entwicklung Kenias vorwärts. Ob Bäckerei, Supermarkt oder Apotheke, bezahlt wird in Kenia mit dem Handy. Praktisch per SMS. Wir müssen keine Banken mehr nutzen und können die Schlangen vor der Tür umgehen. Wir zahlen unsere Rechnung mit dem Handy, müssen nicht mehr zu den Firmen hin. An jedem Kiosk kann man Bargeld als Guthaben auf das Handy laden. M-Pesa gilt als die erste Hightech-Innovation Afrikas. Das mobile Bezahlsystem hat Nachahmer auf der ganzen Welt. Hightech findet sich in Nairobi auch im Hinterhof. Mit solchen alten Motoren aus Elektroschrott baut Roy Ombati seine 3D-Drucker. Die Bauanleitung gab es im Netz. Ich sage den Leuten immer, heutzutage kann man alles online lernen. Roy Ombati verkauft seine selbstgebauten 3D-Drucker und produziert damit Ersatzteile, die es sonst in Kenia nicht gäbe. Dieser Prototyp zum Beispiel ist für den medizinischen Einsatz gedacht. Aus recyceltem Plastik wird in ein paar Stunden dieses Produkt. Ich ermutige die Jugendlichen, die Herausforderungen in ihrer Umgebung zu finden und sie dann zu lösen. Und diese Lösungen passen schnell für ganz Afrika. So war es auch bei dieser Firma. Ushahidi ist eine Informationsplattform, entstanden nach den kenianischen Wahlen vor 11 Jahren. Als die Ergebnisse verkündet wurden, gab es Unruhen und Gewalt. Wir konnten nicht aus dem Haus und wussten nicht, was im ganzen Land passiert. Auch die Medien konnten nicht überall sein. Aus diesem Mangel an Informationen heraus entstand die Idee, eine Plattform aufzubauen, um Informationen und Ereignisse verbreiten zu können. Zum Beispiel in Kenia 2017. Hier erzählt ein Nutzer vom Einsatz von Tränengas vor seiner Haustür. Auch die Betroffenen des Erdbebens 2015 in Nepal nutzten Ushahidi. Sie konnten genau mitteilen, was sie an Unterstützung brauchten, und Hilfsorganisationen konnten gezielt helfen. Das System ist für alle zugänglich und wird inzwischen in 160 Ländern der Welt genutzt. In Afrika suchen wir Lösungen nicht auf die klassische Art. Wir erleben die Probleme selbst und deshalb sind viele Lösungen, die von hier kommen, ganz nah an dem, was die Menschen wirklich brauchen. Erfolg durch Digitalisierung. Das will auch Ghana und eifert Kenia nach. Viele Menschen haben keine Krankenversicherung und schlechten Zugang zu Medikamenten. Das liegt auch an den finanziellen Schwierigkeiten der Apotheken im Land. Emmanuel Boachi hat das jahrelang selbst erlebt. Wenn du ein Medikament vom Händler kaufst, musst du in 30 Tagen bezahlen, egal ob du es verkauft hast oder nicht. Das war zu teuer für ihn. Deshalb betreibt er seine Apotheke nicht mehr allein. Ein Start-up mit Namen M-Pharma befüllt ihm jetzt seine Regale. Ich muss nur noch bezahlen, was ich an die Kunden verkauft habe. Das Start-up übernimmt Handel und Inventar für mehr als 210 Apotheken in 4 afrikanischen Ländern. Dadurch sollen auch die Preise für die Patienten sinken. Wir bieten die Medikamente günstiger an. Wenn der Apotheker seine Marge draufgeschlagen hat, kann der Patient sie sich immer noch leisten. Ein junges Unternehmen. Auch sie wollen den ganzen afrikanischen Markt aufmischen.
Wir haben zum Beginn der Sendung darüber berichtet, der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist tot. Die Polizei hat ihn am Abend in einem Straßburger Stadtviertel erschossen. Und dazu schalten wir jetzt noch einmal zu Friederike Hofmann in Straßburg. Es hat weitere Entwicklungen in dem Fall gegeben. Was ist jetzt der neueste Stand?
Ja, wir stehen weiterhin hier vor der Blockade in Neudorf. Dahinter ist der Ort, wo der mutmaßliche Attentäter erschossen worden sein soll. Und hier sind Sicherheitskräfte sehr stark bewaffnet. Es ist auch noch mal etwas enger geworden. Es sind große Mannschaftswagen gekommen. Der Innenminister soll vor Ort sein und ein großer Pulk an Journalisten ist hier, auch Nachbarn, die versuchen, zu ihren Häusern zu kommen. Es gibt überhaupt kein Durchkommen. Gerade eben ist eine Gruppe von Polizisten schnell weggerannt. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber hier ist auf jeden Fall, wenn irgendjemand mit dem Fahrrad kommt oder so, wird er sofort abgehalten. Es ist kein Durchkommen und es wird hier sicherlich ein langer Abend in Straßburg.
Den Sie weiter beobachten werden. Vielen Dank, Friederike Hofmann, für diese aktuellen Informationen und Eindrücke nach Straßburg. Und damit kommen wir am Ende dieser Sendung nur noch zu einer Sache, dem Wetter. Carsten Schwanke, was steht uns denn da bevor?
Es wird ziemlich kalt, leicht winterlich weitergehen bei uns in Deutschland und Wolken spielen wieder mal eine große Rolle. Und ich habe ganz tolle Wolkenaufnahmen mitgebracht und zwar von der ISS, von der Internationalen Raumstation. Also wir sehen jetzt den Blick, den Alexander Gerst heute Nachmittag hatte. Ein Wolkenband, das heute Nachmittag und jetzt aktuell noch über den britischen Inseln liegt. Hier etwa liegt London. Dieses Wolkenband kommt übrigens am Sonntag im Westen Deutschlands mit Schnee und Schneeregen an. Jetzt fliegen wir mit der ISS weiter und zwar von London Richtung Berlin. Man muss wissen, diese Kamera fliegt praktisch rückwärts. Die guckt nach hinten von der ISS raus. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Teil der Kanalküste, wolkenfrei, auch Belgien, auch weite Teile der Niederlande. Und wir sehen gleich auch das sonnigste Gebiet, das es heute in Deutschland gab. Und zwar war es das Rheinland in NRW, vom Ruhrgebiet bis zur Eifel, praktisch wolkenfreies Wetter. Während der gesamte Norden, der Osten und, jetzt drehe ich mich mal um, auch der Süden Deutschlands unter dieser grauen, hochnebelartigen Wolkendecke steckte. Und genau diese Wolken, die wird es auch morgen Vormittag verbreitet in Deutschland geben. Nur wenige Wolkenlücken, ab und zu etwas Schneegriesel oder an der Ostseeküste sind auch noch ein paar Regentropfen möglich. Am Nachmittag wenig Änderungen, die meisten erleben einen ruhigen, einen trockenen Tag. Und das bei Temperaturen von nur so 0 bis 3 Grad. In den Mittelgebirgen und am Alpenrand gibt es Dauerfrost. Zu den weiteren Aussichten. Der Samstag gestaltet sich ähnlich und dann kommt am Sonntag dieses Wolkenband, das wir gerade eben über England gesehen haben, mit Schnee, Schneeregen und Glättegefahr im Westen Deutschlands an, während es im Osten trocken, aber dauerfrostig kalt weitergeht.
Aus dem All sieht selbst schlechtes Wetter toll aus. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Einschätzungen. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire. Zuerst mit der Ladies Night und dann feiert Bernd Stelter Mike Krüger. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 11:45, dann auch über die neuesten Entwicklungen aus Straßburg. Und morgen Abend begrüßt dann Pina Atalay Sie an dieser Stelle. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.